Hallo, das ist der Hörbuch-Podcast der Lauscher Lounge. Hier gibt es jeden Sonntag kostenlos unsere Hörbuchproduktionen. Aber aufgepasst, nach einer gewissen Zeit verschwinden die Folgen auch wieder. Also bleibt dran. Weiter geht's mit mir und Amberville von Tim Davis.
Das klingt verdammt unglaublich, sagte Tom, der im Küchenschrank über der Spüle nach Zwieback suchte. Aber ich schwöre es. Gazelles Stimme klang jämmerlich und gereizt zugleich. »Glaubt ihr etwa, ich kann Grün nicht von Rot unterscheiden?« »Trotzdem, wirklich unglaublich«, sagte Erik. »Ich schwöre, es war der Chauffeur Tiger«, wiederholte Sam zum dritten Mal. Krähe fand das Zwiebackpaket und setzte sich neben Sam. »Der plötzlich ein verdammter Liefertiger geworden ist?« fragte Tom skeptisch und steckte sich einen Happen Zwieback in den Schnabel. Sam breitete die Hufe aus. So war es. Zweifellos. Ohne die dramatische Kapuze, die die Chauffeure trugen, gekleidet in der typischen grünen Uniform der Lieferanten. Die Uniform erinnerte an die Jacketts und Schirmmützen der Busfahrer, und doch war es der Chauffeur Tiger gewesen und niemand anders, der hinter dem Steuer eines grünen Pickups gesessen hatte, und neben ihm die beiden Wölfe. »Hm«, machte Marek Schlange, dem es ausnahmsweise die Sprache verschlagen hatte. Sie saßen um den Küchentisch, Sam am Ende, und alle starrten ihn ungläubig an. Das Morgenwetter nahm ab und der Regen würde jeden Moment aufhören. Es war Dienstagvormittag. Vor gut 2 Wochen hatten sie ihre Beobachtung des Hotels aufgenommen und Erik hatte fast vergessen, wie die Wohnung bei Tageslicht aussah. Der Parkettboden glänzte ölig, sogar die klebrigen Ringe von Bierflaschen auf dem Küchentisch sahen am Tag netter aus. Sam hatte einen Karton mit Frühstücksflocken umgestoßen, Honig überzogener Puffreis, und Tom hatte sich aus Versehen auf den Stuhl gesetzt, auf dem das Klebezeug gelandet war. Der zerquetschte Puffreis verbreitete jetzt einen süßlichen Duft in der Wohnung, der gar nicht unangenehm war.
»Glaubt, was ihr wollt«, sagte Sam bitter.
»Ich glaube dir«, sagte Erik, »aber es klingt fantastisch.« »Es ist ja nur, dass du... Ach, scheiße, du meinst ja schon einiges gesehen zu haben.« Tom verspeiste seinen dritten Zwieback. »Was du so alles erzählt hast, Drachen des Satans und Farben und, du weißt, diese verdammten Achterbahnen.«
Sam richtete sich mit gekränkter Miene auf. Die weißen und schwarzen Ringe, die seine Augen größer erscheinen ließen, als sie waren, unterstrichen den Eindruck von Treuherzigkeit. In seinen Augenwinkeln blitzten Tränen auf. Er legte den Kopf schräg und strich sich über das abgebrochene Horn.
»Ich hatte schon seit einigen Stunden nichts mehr genommen«, beteuerte er. »Ihr seid so kleinlich. Glaubt mir, nach all den Jahren, in denen ich ein bisschen genommen habe, um mich zu stimulieren, ich habe wirklich gelernt, den Unterschied zwischen Realität und Fantasie zu erkennen. Nur in der Wirklichkeit gehen mir meine kleinen Aufheller aus.«
»Nee, scheiße«, Tom versuchte zurückzunehmen, was er gesagt hatte. »So habe ich es nicht gemeint. Ist doch klar, dass ich dir glaube. Bloß... Nein, na scheiße. Also, ich glaube dir.«
Krähes Worte verklangen in einer Stille, die man nachdenklich nennen konnte. Schlange schlug ein Loch hinein.
»Es ist nicht unmöglich«,
sagte er und schlängelte sich auf den Küchentisch. Alle sahen ihn mit einer gewissen Verwunderung an. Bis jetzt hatte er schweigend zugehört und die Argumente gegeneinander abgewogen. Schließlich hatte er sich entschieden, und das trotz seiner Verachtung für Sam, aus der er keinen Hehl mehr machte.
»Mal abgesehen davon, dass von der Glaubwürdigkeit unseres lieben Sam, der bereit ist, wer weiß was zu tun, um ein bisschen Aufmerksamkeit von unserem wackeren Leitbär zu ergattern, nur noch ein Splitter übrig ist«,
begann Schlange mit giftiger Ironie, worauf Proteste rund um den Tisch laut wurden,
»ist es keinesfalls unmöglich. Man könnte sagen, es ist im Gegenteil ziemlich selbstverständlich. Chauffeure und Lieferanten sind nur die verschiedenen Seiten ein und derselben Medaille. Es ist so lächerlich zu durchschauen, dass man sich wundert, warum noch niemand darauf gekommen ist. Außerdem ist es aus Sicht der Behörden rationell. Ein Abkommen, eine Garage, eine Miete
und eine Übergabe«, sagte Erik.
Der Gedanke überfiel ihn ohne jede Vorwarnung. Er stand so heftig auf, dass der Stuhl umkippte.
»Die Listen«,
sagte er, ohne Schlanges Irritation darüber zu bemerken, dass er erneut in einer langen Rede unterbrochen wurde.
»Ich weiß doch, wie Sie die Kinderlisten im Ministerium handhaben, wie die eigentliche Übergabe vonstatten geht. Stellt euch vor, vielleicht gibt es tatsächlich eine Todesliste und sie wird gleichzeitig übergeben.«
Sam nickte enthusiastisch.
»Liebling, das klingt gar nicht abwegig«, sagte er.
»Hab ich das verdammt nochmal richtig kapiert?«, fragte Tom.
Er hatte immer noch Hunger, wollte aber keinen Zwieback mehr nehmen, weil nur noch 3 übrig waren.
»Aber es ist...«, sagte Erik.
»Was?«,
fragte Schlange.
»Heute ist der Tag der Übergabe.«
Erik nickte vor sich hin, doch niemand verstand, was er meinte. Seit die 4 in der Wohnung in der Yallas Arch zusammenlebten, hatte sich niemand darum gekümmert, welcher Tag es war. Die Nächte waren gekommen, die Tage waren gegangen und alles in einem immer schicksalhafteren Takt.
»Heute ist der 16.«, sagte Erik, »und am 16. wird die Liste übergeben.«
Er zitterte vor Erregung.
»Heute Abend«, fügte er hinzu. »Redet er jetzt von der verdammten Kinderliste?«,
fragte Tom in die Luft hinein.
»Er meint beide Listen«, sagte Sam, »glaube ich.«
»Aber wir wissen es nicht«,
sagte Tom Krähe mehr zu sich selbst, um das alles zu begreifen.
»Erik weiß, wie sie es mit der Kinderliste machen, aber ob das auf die gleiche Art mit der verdammten Todesliste passiert, das wissen wir nicht. Oder?«
»Heute Abend«,
wiederholte Erik für sich selbst.
»Endlich kommen wir hier weg«, sagte Schlange.
Dämmerung 3. Wenn die Sonne hinter dem Horizont unterging und der letzte Atemzug des Tages den Himmel dunkelrosa und mattrot färbte, wenn sich der Abendsturm näherte und schon in den Baumkronen und Büschen zu ahnen war, geschah es, dass ihm unbehaglich zumute wurde, an Kräfte erinnert, die außerhalb seiner Kontrolle lagen. Dann floh er tief unter die Erde in die Katakomben, die vor langer Zeit von längst vergessenen Generationen angelegt worden waren. Dorthin drang kein Strahl Tageslicht. Dort konnte er umherwandern und sich über diese unendlichen Gänge und Gruften wundern, in denen geheime Bünde ihre Zusammenkünfte abgehalten hatten, wo Geschäftsvereinbarungen getroffen worden waren und Geheimnisse für alle Zeit vergraben lagen. Tiefer und tiefer hinunter in die Erde folgte er einem Weg, der sich durch das Urgestein wand, nur erleuchtet von der Fackel, die er bei sich trug. Die Luft wurde immer feuchter, erfüllt von Erde und Steinstaub. Die Kälte ließ ihn zittern, aber er fühlte sich wohl. Nachdem er eine gute halbe Stunde gegangen war, verlangsamte er seine Schritte. Das Atmen fiel ihm schwerer und er musste den Sauerstoff rationieren. Das Tunnelsystem war mehrere Meilen lang. Weder er noch jemand anders kannte es in seinem ganzen Ausmaß. Es war in Hunderten von Jahren erbaut, erweitert und noch weiter ausgebaut worden. Nicht von einem Einzelnen, sondern von vielen Bauherren. Und nie würde es einen gezeichneten Plan von diesem System geben. Alle in der Stadt wussten von dem Tunnel. Aber nicht viele wussten, wie man einen Zugang fand. Er selber kannte 2. Es wurde behauptet, dass es an die 10 gab. Von seinem Ausgangspunkt hatte er einige Kilometer in jeder Richtung erforscht. Weiter wollte er nicht gehen, und das war auch nicht nötig. Noch wenige Meter, dann teilte sich der Tunnel in 3 Gänge, die so eng waren, dass er sich bücken musste. Er wählte den mittleren, einen breiten, aber niedrigen Gang, der nach etwa 10 Metern in einer kleinen Gruft endete. Er leuchtete mit der Fackel die Wände ab. Aus dem Boden ragte der Kopf eines Katers.
»Buh«,
sagte er. Der Kater reagierte nicht. Er hielt die Fackel näher an die Augen des Katers und meinte, sein rechtes Augenlid schwach zucken zu sehen. »Faszinierend«, dachte er. Er hatte den Kater vor 13 Tagen vergraben und immer noch war Leben in ihm. Natürlich hätte er ihn ganz eingraben können, aber es interessierte ihn, was geschah. Vermutlich würde der Kater mit dem losen Maul, der bei Taube geplaudert hatte, niemals sterben, sondern bis in alle Ewigkeit hier unten leben. Er war nicht der Einzige, der sich fragte, was eigentlich passierte, nachdem einen die Chauffeure abgeholt hatten. Die Zeit wird kommen und er wird es erfahren, dachte er lakonisch. Er drehte sich um und ging denselben Weg zurück, den er gekommen war. Er ging immer noch langsam. Die Kälte machte ihn behäbig, trug jedoch auch dazu bei, dass seine Gedanken schneller flossen. Es bereitete ihm keine Sorgen, dass es Erik Bär gelungen war, die Chauffeure in dem Hotel in Jock zu entdecken. Obwohl es ihm vollkommen gleichgültig war, wusste er schon lange, dass sich die Chauffeure im Esplanat aufhielten. Allerdings stimmte es ihm nachdenklich, dass Nicolas Taube Sam Gazelles Wohnung in diesen Tagen einen Besuch abgestattet hatte. Je mehr Druck Taube ausübte, umso größer war das Risiko, dass dem Bär nichts anderes übrig blieb, als richtig kreativ zu werden. Und Taube war ein Gegner, der nicht zu besiegen war, ohne die Art erwähnter Konfrontationen, die er verabscheute. Er blieb stehen. Hatte er hinter sich ein Wimmern gehört? War es der Kater, der Kraft für einen kleinen Laut gesammelt hatte? Er blieb regungslos stehen und lauschte. Dann ertönte es erneut, das Knurren seines eigenen Magens. Er lächelte. Er hatte Hunger. Als er wieder hinaufkam aus den Katakomben, war die Sonne untergegangen und die Dunkelheit bedeckte den Himmel. Es war eine Erleichterung. Er fühlte sich ausgehungert und beschloss, eines der Cafés aufzusuchen, die am Abend geöffnet waren und die sich in den letzten Jahren wie Löwenzahn über die Stadt verbreitet hatten. Er bewegte sich nicht gern auf offenen Straßen. Das vermied er, so oft es nur ging. Früher war das anders gewesen, aber jetzt war er scheu geworden. Es gab jedoch Gelegenheiten, wie heute Abend, da machte er eine Ausnahme. Er bereute es im selben Moment, als er das Café betrat. Ihm kam es vor, als würden ihn alle anstarren, und er ließ sich rasch in einer Box in der hintersten Ecke des Lokals nieder. Er bestellte Pfannkuchen, Sirup und Kaffee, obwohl es ungesund war, doch der Hunger besiegte die Vernunft. Was für ein Glück für Marek Schlange, dachte er. Dienste und Gegendienste. Manipulation und Versprechen. Mit Marek vor Ort wie einem Maulwurf ganz nah an Bär brauchte er sich jedenfalls keine Sorgen zu machen, dass etwas geschah, was er nicht erfuhr. Sie würden nichts erreichen. Dann kamen die Pfannkuchen auf den Tisch und er verlor das Interesse an Erik Bär und der Todesliste.
Partei Hyäne. Schlimmer als Schmerz, schlimmer als Verrat und Schläge, schlimmer als die tiefste Angst oder die schrecklichste Erniedrigung, schlimmer als all das ist die verdammte Erinnerung. Es können mehrere Tage vergehen, dann ziehen Wolken über die Stadt, der Himmel verdunkelt sich und der Regen macht die Autowracks um meine Wohnstadt nass. Große Wassertropfen, die sich gemächlich auf die gemarterten Metallkarossen legen. Dann drängt die Vergangenheit durch alle Schichten der Zeit. In dem leeren Loch in meiner Brust pulsiert wieder ein Herz. Und wenn ich aufwache und alles um mich herum ist Abfall und Fäulnis, ist der Zusammenprall zwischen einst und jetzt gewaltig. Er nimmt mir den Atem. Diese verdammte Müllkippe war mein Schicksal, schon lange, bevor ich hier gelandet bin. Nicole Fuchs habe ich durch einen Redakteur des Verlages kennengelernt. Mein erstes Buch war noch nicht erschienen. Meine Sammlung lyrischer Gedichte, denen ich den Titel »Annäherungen Waldrebe« gegeben hatte, sollte in der darauffolgenden Woche herauskommen und ich litt bereits Todesängste, wie sie aufgenommen werden würde. Ich weiß nicht, ob ich mich mehr davor fürchtete, öffentlich kritisiert zu werden oder davor totgeschwiegen zu werden. Alle Blicke, die mir begegneten, erschienen mir hinterhältig und höhnisch, und ich ging sehr schnell auf den Ausgang zu, als ich über Nicole Fuchs stolperte. Sie saß in einem Sessel und ihre langen Beine retteten mich. Ich fiel wie ein Baum, aber zum Glück hat nur sie es bemerkt. Wir flohen gemeinsam. Nicole wurde meine Erlösung. Das Leben, das ich vor der Begegnung mit ihr geführt hatte, war eine einzige Verleugnung gewesen und die Gedichtsammlung war die Klimax der Erbärmlichkeit. Die Gedichte hatte ich in einem Zeitraum von 10 Jahren geschrieben und als ich mich mit Zigaretten und selbstgebranntem Schnaps im Keller eines Abrisshauses in York einschloss, verschwendete ich keinen Gedanken an den nächsten Tag. Ich hatte auf meine Freunde geschissen, meine Familie verraten und mein Bestes versucht, mich um Stolz und Würde zu bringen. Ein Wrack hatte sich in diesen Keller in York geschleppt. Ich soff, um schlafen zu können. Ich verrichtete meine Notdurft in einer Ecke des Raumes. Aber nach ein paar Tagen schiss ich nicht mehr, weil ich nichts mehr hatte, was ich ausscheißen konnte. Schließlich trieben mich die Magenschmerzen aus dem Keller. Die Gedichte waren fertig. Ich weiß nicht, ob sie schon seit Wochen fertig waren oder erst seit ein paar Tagen. Aber mit dem Manuskript unter dem Arm ging ich hinaus auf die Straße. Ich duckte mich unter dem Sonnenlicht. Der Wind zerrte an meinem Fell. Und mir schien, als würden mich alle anstarren, die mir begegneten. Ich heftete meinen Blick auf den farbenfrohen Asphalt und wanderte Stunde um Stunde, bis ich mich wieder auskannte. Ich befand mich in Angelas Viertel. Da ich nirgendwo hin konnte und außerdem wusste, wo sie den Schlüssel versteckte, ging ich in ihre leere Wohnung. Bevor sie nach Hause kam, schaffte ich es, ihren Kühlschrank fast leer zu essen. Als sie mich sah, schrie sie wie eine Meerkatze, die sie auch war, und sie hörte erst auf zu schreien, als ich ging. Ich vergaß das Manuskript auf ihrem Küchentisch, hatte jedoch keine Kraft umzukehren und mich mit ihr anzulegen. Das waren die Gedichte nicht wert. Aus reinem Sadismus reichte Angela das Manuskript beim Doomsbury Verlag ein. Die Folge war, dass mich eine Woche später ein Verleger von Doomsbury in der Century Bar aufstöberte. Er bezahlte meine Zeche. Das war die Bedingung, dass ich das Lokal verlassen konnte. Und damit war die Hälfte des Vorschusses für die Gedichte futsch. Draußen auf der Straße wurde ich so weit nüchtern, dass ich den Vertrag unterzeichnen konnte. Ich war zufrieden. Ich würde als Lyriker debütieren. Als die ersten Rezensionen kamen, wohnte ich seit ein paar Tagen bei Nicole Fuchs. Sie roch nach Wiesenblumen. Sie wusste, was ich sagen würde, bevor ich es ausgesprochen hatte. Und sie hatte ein absolutes Gespür dafür, wann ich ihr nah sein wollte oder Freiraum brauchte. Ich war noch immer ein elendes Tier, rückgratlos und wertlos. Aber mit jedem Tag, den ich bei Nicole verbrachte, wuchs etwas in mir. Es war das Selbstwertgefühl. Annäherungen, Waldrebe, wurde überschwänglich freundlich aufgenommen. Ohne dass ich es begriff, weil ich im tiefsten Innern ein Idiot war, war es das Zusammensein mit Nicole Fuchs, das mir Kraft gab, und nicht die Kritiker, die ihr Mäntelchen in den Wind hängen. Aber ich bildete mir ein, dass meine neu erweckten Kräfte auf dem Buch beruhten, und unter Nicoles enthusiastischem Beifall zog ich in die Stadt und sammelte haufenweise Antragsformulare ein. Mein Leben als handlungsunfähige Hyäne war vorbei. Ich war berauscht von dem Gefühl, einen eigenen Willen zu haben. Zusammen mit meiner hübschen Füchsin saß ich dann den halben Tag und die halbe Nacht da und kreuzte Kästchen an und schrieb meinen Namen auf gepunktete Linien. Zum ersten Mal in meinem Leben bewarb ich mich um Stipendien und Arbeit. Die Ereignisse überschlugen sich. Nach vielen zähen Jahren der Inhaltslosigkeit schien plötzlich alles auf einmal über Nacht zu passieren. Zusammen mit Nicole Fuchs entwickelte sich ein wunderbarer Alltag. Sie wohnte in einer geräumigen Zwei-Zimmer-Wohnung in Torquay. Die Straße war rosa wie ein Stück Torte und das Viertel war ein Universum, das sich mir unerwartet öffnete. Es gab eine Bäckerei, die durch eine Luke Brot verkaufte. Daher duftete es ständig nach frisch gebackenem auf der Straße. An der Ecke zum Park gab es ein Café, wo der Milchschaum immer zu einem Herzen geformt wurde. In dieser Idylle lebten Nicole und ich. Die Monate vergingen, aber schließlich wurden wir von der finsteren Wirklichkeit eingeholt, die bei uns anklopfte, indem sie uns Mahnungen von Telefon-, Wasser- und Stromrechnungen schickte. Da bekam ich mein Arbeitsstipendium von der Stipendiumssektion des Kultusministeriums. Ein anonymes braunes Kuvert, das eines Tages im August vollkommen unscheinbar auf dem Flurboden unter dem Briefschlitz lag. An dem Abend feierten wir mit einer Flasche Champagner, hatten hinterher aber ein schlechtes Gewissen, so verschwenderisch gewesen zu sein. Deswegen verzichteten wir am nächsten Morgen auf das Frühstück. Es war eine schöne Zeit. Im Nachhinein wissen wir es immer besser. Dann wissen wir, was war und was kommen würde. Aber man muss seinem jüngeren Ich gegenüber loyal sein. Das war ich damals. Hätte es nicht besser machen können. Es dauerte einige Zeit, bis ich meiner ersten Gedichtsammlung eine zweite folgen lassen konnte. Ich war voller Leben. Ich hatte nicht nur eine, sondern zwei Ausbildungen begonnen. Die eine mit dem Ziel, das zu ergänzen, was ich versäumt hatte, und gleichzeitig eine zweite, um mich weiterzuentwickeln. Die Gedichte, die ich schrieb, waren kurz und leer, leicht wie Luft und genauso flüchtig. Nicole las sie und kritisierte sie, ohne mir die Lust zu nehmen. Zwischen der ersten Gedichtsammlung und den fröhlichen Versen, die ich jetzt hervorbrachte, lag ein Abgrund. Dieser Abgrund, sagte meine kluge Füchsin, war bedeutend interessanter als die vorhandenen Verse. Wir heirateten. Ich hatte keine Erwartungen an die Zeremonie. Ich war weder gläubig noch Atheist, lud weder Verwandte noch Freunde ein und doch war ich bis zum Platzen stolz. In einem kleinen Pavillon im Parc Lemaux, auf dessen Dach der Nachmittagsregen Trommelwirbel schlug, so laut, dass der Dux gezwungen war, seine Stimme zu erheben, ehelichte ich Nicole Fuchs. Es war ein Gefühl, als würde ich sie zu meinem Eigentum machen, und ich schämte mich des Gefühls. In einem netten Restaurant auf der Rue d'Alida aßen wir zu Mittag, und gegen Mitternacht schlief Nicole erschöpft ein. Ich blieb auf und schrieb ohne Pause. Es wurde eine lange Gedichtsuite über Männchen und Weibchen. Meine Worte troffen vor Selbstverachtung und Scham wegen meines Geschlechts. Ich habe keine Ahnung, woher diese Gefühle kamen. Später würde der aufmerksame Leser andeuten, dass die Sammlung etwas skizziert wirkte, was ich sehr übel nahm. Aber die Gedichte waren gut. Nicole las sie am darauffolgenden Abend, als ich fertig war, und sie gratulierte mir, dass ich den Ausweg gefunden hatte, den ich unbewusst gesucht hatte. Endlich hatte ich einen würdigen Folgeband nach Annäherungen Waldrebe. Auch Buch Nummer 2 wurde respektvoll aufgenommen. Zu der Zeit hatte ich meine Grundausbildung abgeschlossen und gerade mit dem Studium der Literaturwissenschaften begonnen. Das Buch wurde in der Presse Ausgangspunkt für eine Debatte über das Genus, an der ich schon vom ersten Artikel an keinerlei Interesse hatte. Ich bewarb mich beim Kultusministerium um ein weiteres Stipendium, und als ich das Geld bekam, begannen Nicole und ich ernsthaft über Kinder nachzudenken. Wir beschlossen, unsere Elternschaft genauso klug und besonnen anzugehen, wie wir impulsiv und leidenschaftlich in unserer Zweisamkeit waren. Ich plante sofort mein nächstes Buch und stellte einen Antrag auf ein weiteres Stipendium. Zusammen mit der lumpigen Unterstützung, die ich vom Literaturwissenschaftlichen Institut bekam, würde das Geld reichen. Wir meldeten uns für die Kinderliste an. Die dritte Gedichtsammlung entstand nicht mit den gleichen Geburtswehen wie die beiden vorhergehenden, und meine strenge, kluge Füchsin bestätigte, was ich selbst spürte. In meinem literarischen Werk entstand etwas Neues, etwas Mächtigeres und Originelleres als das, was ich zuvor produziert hatte. Mit jedem Tag rutschte unsere Bewerbung um ein Kind eine Stufe höher auf der Warteliste, und ein Gedicht nach dem anderen entstand, ohne dass die Qualität sank. Nicole hielt das für selbstverständlich. Dann wurde mein Leben zerstört. Die Vernichtung war vollständig und endgültig. In den Jahren, die danach kamen, würde ich den Tag verfluchen, an dem ich das Manuskript auf Angelas Küchentisch vergaß. Den Abend, an dem ich über Nicoles Beine stolperte. Wenn ich nicht erfahren hätte, was Glück ist, hätte es mir nie genommen werden können. Und alles hing von einem einzigen Tier ab. Marek-Schlange. Ich wusste nicht einmal, dass es ihn gab. Während des ganzen, sich lang hinziehenden, erniedrigenden Prozesses, der mein Fall war, wusste ich nicht, dass es Marek Schlange gab. Das erfuhr ich erst viel später, durch einen Zufall, der uninteressant ist und nichts mit der Geschichte zu tun hat. Wichtig war, was er tat. Entscheidend ist die Art, wie er tief in den dunklen Verbindungsgängen des Kultusministeriums saß und durch jeden Stich an der Naht seines unansehnlichen Körpers Bitterkeit ausströmte. Meine beiden ersten Gedichtsammlungen waren seinen Argusaugen entgangen, aber als mein dritter Antrag auf seinem Tisch lag, entdeckte er mich. Und das gehässige Reptil beschloss aus irgendeinem Grund, mich zu vernichten. Eines Tages bekam ich einen Brief, in dem ich darüber aufgeklärt wurde, dass ich kein Stipendium bekommen würde. Man hatte neue Kriterien angelegt, stand da, was bedeutete, dass mein Arbeitsstipendium bis auf Weiteres auf Eis gelegt wurde. Ich nahm es nicht ernst. Erfolglos versuchte ich, die Sachbearbeiter in der Sektion anzurufen, um sie über ihren Irrtum aufzuklären. Dann ließ ich die Sache auf sich beruhen. Als ich Nicole gegenüber meine Sorge in einem Nebensatz erwähnte, flippte sie aus. Sie warf eine riesige Maschinerie an. So etwas war nicht seriös, so behandelte man doch nicht die wenigen Genies dieser Stadt. Nicole schrieb Petitionen und organisierte Diskussionsveranstaltungen, die nicht besonders gut besucht wurden. Sie schrieb Briefe an die Presse und versuchte andere zu animieren, das Gleiche zu tun. Aber von ihren Einsendungen wurde nur eine publiziert. Als sie schließlich mit einem Sitzstreik vor der Sektion für Stipendien drohte, bekam sie endlich Resonanz. Ein Sachbearbeiter, der, wie sich viel später herausstellte, Marek Schlange selber war, bezog in einem offenen Brief Stellung. Der Brief wurde an die Kulturredaktionen der Zeitungen geschickt, an das Literaturwissenschaftliche Institut, an Nicole und mich. Die Qualität von Batailles Lyrik ist derart, stand darin, dass ein Stipendium falsche Signale setzen würde. Nicht mehr und nicht weniger. Vielleicht hätte ich den harten Schlag weggesteckt, wenn es nicht diesen Brief gegeben hätte. Ich hätte mich einige Monate unsichtbar machen und dann wieder aus der Wohnung trauen können. Hätte nach diesem Sommer meinen Kollegen in die Augen sehen und leise über Nicoles übertriebene Reaktion lachen können. Aber das Kultusministerium hatte seinen Brief geschrieben, und der Wortlaut war infernalisch gewesen. Was an meiner Lyrik nicht stimmte, konnte jeder frei für sich interpretieren. Es stellte sich heraus, dass ich überall Verleumder hatte, Heckenschützen, die nur auf den richtigen Moment gelauert hatten. Ich wehrte mich nicht. Trotz Nicoles Irritation. Ich wehrte mich nicht. Ich zog die Decke über den Kopf und blieb im Bett liegen. Rund um die Uhr. Die zweite Gedichtsammlung war durchaus angreifbar. Niemand wusste das besser als ich. Ich hatte es die ganze Zeit gewusst, aber mich nicht getraut, es einzugestehen. Das Pathos, das sich durch die Sammlung zog, war aufgesetzt. Mir war der Kampf der Geschlechter nie wichtig gewesen. Was Nicole auch immer sagte, ich wurde das Gefühl nicht los, dass ich durchschaut war. Ich brachte Nicole dazu, Alkohol zu kaufen, damit ich die Schlaftabletten schlucken konnte, die ich im Lauf der Jahre gehamstert hatte. Zusammen mit Alkohol wirkten sie besser, und ich verbrachte einige Tage in einem unangenehmen Dämmerzustand. Es war verdammt egoistisch. Nicole brauchte Unterstützung, aber ich konnte mich kaum selbst ertragen, und die Vorstellung, auch sie zu ertragen, war unmöglich. Als der Schnaps alle war und ich wieder zu mir kam, es war mitten in der Nacht und kohlrabenschwarz vor den Fenstern, stand ich auf und verbrannte das fast abgeschlossene Manuskript der dritten Gedichtsammlung in der Spüle. Nicole, die auf dem Sofa im Wohnzimmer schlief, wurde vom Brandgeruch wach. Doch da war es zu spät. Wir standen nebeneinander und sahen zu, wie sich das verkohlte Papier vor Schmerzen krümmte. Die Tiere im Doomsbury Verlag hatten natürlich die Schwänze eingezogen, als ich öffentlich kritisiert wurde. Aber da sie wussten, wie weit meine Gedichtsammlung schon fortgeschritten war, fühlten sie sich noch immer sicher. Als ich ihnen erzählte, dass sie nicht mehr existierte, verbreitete sich die Neuigkeit blitzschnell in der ganzen Stadt. Ich lag bedröhnt im Bett und hatte keine Ahnung, was draußen passierte. Ich weiß nicht, welche von all den verlogenen Versionen über meinen Zustand die Professoren am Universitätsinstitut erreichte, aber das spielt keine Rolle mehr. So viel begriffen sie, die Voraussetzungen hatten sich geändert. Jetzt war es ausgeschlossen, mir den Posten in leitender Stellung zu geben, den ich schon seit langem als meinen betrachtete. Die würdevollen Professoren ließen eine der Mäuse aus dem Sekretariat anrufen und mir die Entscheidung mitteilen. Meine Dienste waren nicht mehr gefragt. Wie konnten sie? Moralisch war es unter aller Sau, und die Frage ist, ob es überhaupt legal war. Viele Jahre später meldete sich einer der Professoren, vermutlich geplagt von seinem faulenden Gewissen, und ließ mich das Protokoll ihrer Konferenz von damals lesen. Das Protokoll war mit großer Wahrscheinlichkeit als Beweis aufgesetzt worden, falls ich protestieren sollte. Ich wurde als labiler Verrückter beschrieben, der in seiner Forschung genauso mittelmäßig war wie in seiner Lyrik. Außerdem war ich abhängig von Tabletten und hatte einen Hang zur Pyromanie. Was ich brauchte, war Behandlung, nicht einen der wenigen Dienstplätze im Institut. Ich hatte kaum die Mitteilung der Universität verdaut, als die wirkliche Katastrophe eintrat. Auf irgendeine miese Art hatte sich die Neuigkeit, dass ich weder ein Stipendium bekommen noch meinen Job erhalten würde, in Windeseile in der Stadt herumgesprochen. Und 2 Tage später bekamen wir einen Brief vom Sachbearbeiter der Kinderliste. Ohne Einkünfte wurden wir bis auf Weiteres von der Liste gestrichen, hieß es. Sie ermunterten uns jedoch keck, einen neuen Versuch zu unternehmen, wenn sich unsere private Wirtschaftslage verbessert hätte. Ich erinnere mich an den Morgen, als der Brief kam. Er lebt fort in meinen Albträumen. Ich stand da und dachte, dass mir alles genommen war. Ich stand da und glaubte, schon den Bodensatz des Lebens erreicht zu haben. Aber an dem Morgen begriff ich, dass mir nicht so wichtig war wie Nicole Fuchs. Mir gegenüber am Küchentisch saß meine geliebte Füchsin. Ich hatte mich daran gewöhnt, in ihren Augen ein Feuer brennen zu sehen. Es hatte gebrannt seit dem Tag, an dem wir uns begegnet waren, und die Ungerechtigkeiten der letzten Wochen hatten es noch mehr angefacht. Doch der Brief vom Sachbearbeiter der Kinderliste löschte das Feuer für immer aus. »Mein Liebling«, sagte ich, »das renkt sich schon wieder ein.« Mehr hatte ich nicht zu sagen. Sie antwortete nicht und verstummte für Tage. Wir hatten die Rollen getauscht. Sie bewegte sich in einer Art Koma und ich tat mein Bestes, um sie ins Leben zurückzulocken. Für mich war das perfekt. Endlich konnte ich meinen eigenen Schmerz beiseite schieben und mich auf jemand anderen konzentrieren. Die praktischen Arbeiten lenkten mich ab. Ich kaufte ein und kochte, ich wusch ab und machte die Wäsche. Und ich tröstete und tröstete. Nicole wollte es mir recht machen. Sie stand auf und zog sich an. Sie aß etwas von dem, was ich gekocht hatte, und sie hörte meinem Redefluss zu. Aber sie befand sich in einer eigenen Welt, in der ich sie nicht erreichen konnte, und was sich in ihrem Kopf abspielte, wusste ich nicht. Nach dem Essen in unserer Küche in Turquay, eine Woche nachdem der Brief vom Umweltministerium gekommen war, stand sie auf, ging ins Schlafzimmer, zog den Koffer unter dem Bett hervor und begann, ihre Sachen zu packen. Ich war ihr gefolgt, da ich spürte, dass sich etwas zusammenbraute, und als sie anfing zu packen, fragte ich, was sie da treibe. Sie antwortete nicht, faltete ruhig weiter ihre Kleider zusammen und legte sie in den Koffer. Sie schien mich gar nicht zu hören. Da wurde ich wütend, was sicher von den ganzen Enttäuschungen kam, die ich durchgemacht hatte. Ich stürmte zum Bett, warf den Koffer und die ordentlich zusammengelegten Kleider auf den Fußboden und schrie sie mit der ganzen Kraft meiner Lungen an. Sie sah mir gerade in die Augen und sagte übertrieben betont,
»Ich verlasse dich jetzt.«
Und ich wusste, dass ich sie nicht aufhalten konnte. Der Rest der Geschichte ist uninteressant. Ich wurde der, der ich jetzt bin. Ich schlug zu, wenn ich voll war. Ich trat jemanden, ich weiß nicht, wer sie waren, und das ist doch egal. Ich wurde wieder das, was ich gewesen war, vor diesen Wochen im Keller und meiner ersten Gedichtsammlung. Ich schlug, weil ich es wollte, weil es ein gutes Gefühl war. Und dann, weil es immer jemanden gab, der dafür bezahlte. Schließlich landete ich im Gefängnis. In der ersten Zeit in Haft musste ich nüchtern bleiben und ich lernte, mich abzukapseln. Ich erkannte, dass es auf die Konzentration ankam. Ich bündelte alles, was zwischen dem Keller in Jock und den ersten Schlägereien im Suff passiert war, löschte es aus. Mit der Zeit erkannte ich, dass das Gefängnis ein Abbild der Stadt draußen war. Ich begann wieder, mich zu prügeln. Ich wurde genau wie vorher dafür bezahlt, und dank der Bezahlung konnte ich meinen Erinnerungen mit Hilfe von Drogen entfliehen. Die waren nötig an Tagen, an denen ich mich nicht konzentrieren konnte. Ich kann alles vergessen, nur eins nicht. Marek Schlange ist das Tier, das mein 3. Stipendium ohne Grund strich und mein Leben zerstörte.
Das werde ich nie vergessen.
Erik fingerte am Schlüssel in seiner Hosentasche. Er stand mit Krähe, Gazelle und Marek Schlange in der Herrentoilette schräg gegenüber vom Besprechungszimmer, das sich im 8. Stock des imposanten Hauptkontors des Umweltministeriums zwischen der Avenue Gabriel und Place de la Libération im Herzen von Turquay befand. Erik hatte die Tür so weit aufgeschoben, dass er durch einen schmalen Spalt hinausspähen konnte. Der Halbmond war an seinem Platz. Das Abendwetter konnte nur noch eine halbe Stunde andauern. Das Umweltministerium lag verlassen da, bis auf die Wächter, von denen man erwartete, dass sie jede Nacht durch die Stockwerke patrouillierten. Aber die Wächter waren faul. Erik hatte seine Mutter unzählige Male darüber klagen hören, wie fleißig die Wachgesellschaften Rechnungen schrieben, sich dann aber kaum aufrafften, nachts die Rezeptionen zu verlassen. Obwohl vertraglich 2 Wachrunden vereinbart waren. Der Korridor lag im Dunkeln, abgesehen von den bläulichen Lichtkugeln der Gewächslampen. Sie hingen wie persönliche Sonnen über Feigen, Palmen und Farnen von der Decke. Ohne das Licht würden die Gewächse in der fensterlosen Dunkelheit verkümmern und absterben. Der dunkelblaue Teppichboden sorgte für eine gedämpfte und gepflegte Atmosphäre.
»Geht es um einen besonderen Zeitpunkt?«, flüsterte Sam ungeduldig, wurde aber sofort von Erik zum Schweigen gebracht.
»Da kommt jemand!«, zischte Bea.
Wie auf Kommando hörten alle einen langen Moment auf zu atmen. Eine Tür fiel mit metallischem Klicken ins Schloss. Ein Schlüssel wurde umgedreht und dann hörten sie das Geräusch von Schritten. Auf dem weichen Teppichboden war unmöglich zu erkennen, ob sich die Schritte in ihre Richtung bewegten oder nicht. Tom fing als erster wieder an zu atmen, wie ein Fisch, der an Land nach Luft schnappt. Und Erik war verärgert. Krähe machte zu viel Lärm. Andererseits wollte Erik die Tür nicht ganz schließen. Nicht zu wissen, was sich davor abspielte, empfand er als größeres Risiko, als total versteckt zu sein. Dann hörten sie es alle 4. Das Geräusch eines knisternden Walkie-Talkie in weiter Entfernung und eine Stimme, die sagte,
»Bin jetzt im 8. Kommen.« »Im 8. Ja.«
Erik drehte sich erstaunt um und begegnete Schlanges stechendem Blick.
»Verlassen die Rezeption nie?«
zischte Schlange. Erik brachte ihn mit einer Handbewegung zum Schweigen.
»Rein in die Kabine!«
Und er versetzte Tom einen leichten Stoß, damit er es kapierte. Schlange war am schnellsten verschwunden. Aber anstatt zu den Toiletten schlängelte er sich blitzschnell über den Fußboden und glitt in einen kleinen Papierkorb, der bei den Waschbecken stand. Darin versteckte er sich unter zerknüllten Papierhandtüchern. In der Herrentoilette gab es 2 Toilettenkabinen und zufällig nahm Krähe die hintere und Sam und Erik mussten sich die Nachbarkabine teilen.
»Du und ich zusammen auf dem Klo? Ein Traum geht in Erfüllung«, seufzte Sam und bemühte sich nicht, besonders leise zu sprechen. »Und dann sind die Umstände so beschissen.«
Gazelle kicherte, schloss die Tür und setzte sich auf den Toilettendeckel, während Erik durch einen Türspalt spähte.
»Scht«, zischte er.
»Mal ehrlich«, sagte Sam in fast normalem Gesprächston, »was kann schon passieren? Werden uns die Wächter rausschmeißen?«
Gazelle hatte keine Angst davor, entdeckt zu werden. Von allen Gesetzesübertretungen, die er im Lauf seines Lebens begangen hatte, war der Einbruch in die Toilette des Umweltministeriums kaum etwas, womit er sich brüsten konnte. Schlange hatte bestimmt schon eine Entschuldigung für sich parat, die Lage der anderen verschlimmerte, und Tom war einfach zu blöd, um überhaupt auf den Gedanken zu kommen, dass er lügen könnte. Außerdem würde sich Krähe weder festnehmen noch verhören lassen. Wenn er in Bedrängnis geriet, verlor er die Kontrolle, und dann konnten einem die Wächter leid tun. Der Einzige, der wirklich nicht entdeckt werden durfte, war Erik. Die Tür zum Toilettenraum wurde geöffnet und der Wächter kam herein. Erik schloss die Augen. Früher, beim Versteckspielen mit Teddy, hatte er sich eingebildet, er wäre unsichtbar, wenn er die Augen schloss. Er wartete, ohne die geringste Ahnung, wie er mit der Situation fertig werden sollte.
»Hier stehe ich und verstecke mich«, dachte er, »in einer Klokabine, einer Herrentoilette, zusammen mit dem vollgedröhnten homosexuellen Sam Gazelle, der bei den Masochisten der Stadt besonders beliebt ist.«
Und Erik Bär lächelte ein blasses Lächeln, denn viel schlimmer konnte es nicht mehr werden. Die wenigen Schritte des Wächters auf die Kabine zu klangen energisch. Und Erik stellte sich schon die Pfote auf der Kabinenklinke der anderen Seite vor, als es unverhofft im Walkie-Talkie knisterte. Das Geräusch hallte wieder in dem halb gekachelten Raum.
»Ja, kommen«,
sagte der Wächter. Seine Pfote lag immer noch auf der Klinke.
»Der Kaffee ist fertig«,
sagte der Wächterkollege aus der Rezeption.
»Schon? Kommen. Ich warte nicht. Du kannst kommen, wenn du willst.«
Dann verstummte das Knistern, und während einiger unendlich langer Sekunden schien der Wächter zu zögern, bevor er sich entschied. Mit raschen Schritten verließ er die Toilette. Die Tür schlug zu. Erik presste die Augen noch immer fest zusammen. Er wusste nicht, wie lange er die Luft angehalten hatte. Er war einer Ohnmacht nahe. Seine Schultern sanken herunter, er öffnete die Tür und verließ die Kabine.
»Scheiße, ich hatte mich schon auf ein bisschen Action gefreut«,
sagte TomTom Krähe, der aus der Nachbarkabine kam. Sie fühlten sich seltsam aufgekratzt, sogar Schlange, der sich aus dem Papierkorb schlängelte. Erik murmelte eine säuerliche Antwort, die niemand hörte, und nahm wieder seinen Wachposten an der Tür zum Korridor gegenüber vom Besprechungszimmer ein. Der Vollmond war alt, als der Kurier endlich kam. TomTom war in einer Toilettenkabine eingeschlafen, Sam und Schlange beim Waschbecken unterhielten sich leise über nichts. Als der Aufzug mit einem traurigen Pling seine Ankunft im südlichen Korridor ankündigte, stand Erik auf seinem Posten an der Tür, aber das Geräusch hörten alle drei. Gazelle und Schlange verstummten. Es war wohl kaum der Wächter, der den Aufzug nahm, und es dauerte nicht lange, da sahen sie ihn. Es war ein katzenartiges Tier. Ein ordentlich gebügelter Anzug und eine stahlgerahmte Brille verbargen seine Gesichtszüge und machten ihn anonym. Er ging geradewegs zum Besprechungszimmer, stellte seine Aktentasche auf dem Fußboden ab und grub in seiner Jackentasche nach einem Schlüssel, schloss die Tür auf, nahm die Aktentasche und betrat das Zimmer, das er nach kaum einer Minute wieder verließ. Er war schon verschwunden, bevor es überhaupt spannend hatte werden können. Erik stand auf seinem Posten und spähte in den Korridor.
»Worauf warten wir noch?«, fragte Sam ungeduldig. »Er ist definitiv gegangen.«
»Das war die Kinderliste«, flüsterte Erik.
Und kaum hatte er den Satz beendet, da kündigte der Aufzug den nächsten Besucher an. Dieser legte jedoch ein ganz anderes Verhalten an den Tag. Es dauerte eine Weile, ehe er sich mit schlurfenden Schritten vom nördlichen Ende des Korridors näherte. Es hatte den Anschein, als hätte er sich verirrt. Wiederholt sah er sich um. Es war ein räudiges Kamel in einer Hose, die aussah, als hätte es mehrere Wochen darin geschlafen, und mitten auf dem Hemd, das ihm bis über die Schenkel hing, war ein riesiger Kaffeefleck. Seine Schuhe waren abgelaufen und dem rechten fehlte der Absatz. Das Fell in seinem Gesicht war fleckig schwarz von Ruß oder Öl, und als sich herausstellte, dass es den Schlüssel zum Besprechungszimmer an einer Kette um den Hals trug, da war allen klar, dass dieses Tier mit Löchern in den Taschen auf die Welt gekommen war. Das Kamel verschwand im Besprechungszimmer und kam wieder heraus. Das Ganze ging sehr schnell, aber im Gegensatz zu seinem Vorgänger, dem korrekten Beamtentier mit seiner Aktenmappe, konnten sie nicht erkennen, ob das Kamel eine Liste bei sich gehabt hatte.
»Jetzt?«,
flüsterte Sam.
»Wir warten, bis wir den Aufzug hören«,
flüsterte Erik zurück. Unbewusst griff er nach dem Schlüssel in seiner Tasche. Es war jener Schlüssel, den er in jungen Jahren hatte nachmachen lassen.
Wenn er nun nicht passte, wenn es nun der falsche Schlüssel war und in all den Jahren der falsche Schlüssel gewesen war, oder wenn das Ministerium in der vergangenen Zeit ganz einfach das Schloss hatte austauschen lassen, es waren schon seltsamere Dinge geschehen.
»Jetzt also?«
Sams Ungeduld brauchte keine Erklärung. Alle vier waren sich bewusst, was für ein Risiko sie von diesem Moment an einging. Wenn das Kamel eine Todesliste, eine richtige Todesliste in dem verschlossenen Besprechungszimmer hinterlegt hatte, konnte jeden Moment der Chauffeur Tiger auftauchen, um sie abzuholen. Und niemand, nicht einmal TomTom, hatte Lust, dem Tiger zu begegnen.
»Jetzt!« sagte Erik.
Er öffnete die Toilettentür und überquerte rasch den dunklen Korridor. Ohne zu zögern, ohne nachzudenken, steckte er den Schlüssel in das Schloss des Besprechungszimmers und drehte ihn um. Er passte. Als er das kleine Zimmer betrat, in dem es, genau wie seine Mutter es beschrieben hatte, nur einen Tisch mit einer Schreibtischunterlage gab, sah er die beiden Kuverts sofort. Das eine war ordentlich und hatte mit Schreibmaschine getippte Buchstaben auf der Vorderseite. Das andere sah aus, als wäre es zusammengeknüllt, in eine Wasserpfütze gefallen und an einer Wäscheleine zum Trocknen aufgehängt worden. Erik spürte dicht hinter sich Schlange und intuitiv begriff er, dass Eile geboten war. Mit einem Schritt war er beim Tisch, schnappte sich das übel zugerichtete Kuvert und kam damit Schlange zuvor, der sich schon an einem Tischbein hinaufwand, um genau dasselbe zu tun. Erik trat beiseite und öffnete das Kuvert. Niemand würde bemerken, dass der Umschlag geöffnet und wieder geschlossen worden war. Dafür hatte das schlampige Kamel gesorgt. Ein Blatt Papier mit einer Liste von Namen, 18 Stück, auf Schreibmaschine in einer Spalte getippt. Erik las sie. Er konnte nicht fassen, was dort stand. Nicht nur Nikolas Taubes Namen fand Erik auf der Todesliste. Es gab einen weiteren Namen, den er mehr als gut kannte. Vor Schreck und Schock wurde ihm schwindelig und übel. Er schnappte nach Luft, nahm sich zusammen und sah auf. »Es ist wahr«, sagte Erik Beer tonlos. »Es gibt eine Todesliste.« Das Schlafzimmer ruhte in der sanften Morgendämmerung, die durch die vorgezogenen weißen Gardinen sickerte. In dem riesigen Doppelbett bildeten dicke Daunenbetten und an die 10 unförmige Kissen eine weiße Weltraumlandschaft aus hohen Bergen und tiefen Schluchten. In diesem Reich der Weichheit ruhte Emma Kaninchens zerbrechlicher, nackter Körper. Sie lag auf dem Bauch, die Beine um eine Decke geschlungen und das Gesicht dem Fenster zugekehrt. Die Wände des Schlafzimmers waren weiß, das geölte Eichenparkett war nachgedunkelt, seitdem sie eingezogen waren, und das Bett war das einzige Möbel im Zimmer, abgesehen von dem runden weißen Teppich und dem tiefen Sessel, in dem Erik Beer saß und seine schlafende Frau betrachtete. Im Schlafzimmer in der Uxbridge Street hing ein Duft von Schlaf und Wohlbefinden, aber er war Erik schon seit Jahren nicht mehr aufgefallen. Heute, nachdem er 2 Wochen lang mit den Männchen in der Yallas Arch zusammengefercht gewesen war, nahm er den Duft wieder wahr. Er schlug ihm entgegen und erfüllte ihn mit Wehmut. Aus dem Sessel, in dem er saß, konnte er das Gesicht seiner Frau nicht sehen, aber der Anblick ihres Körpers ließ sein Herz vor Zärtlichkeit höher schlagen. Beobachtete Erik Beer seine schlafende Frau heimlich? Es hatte ganz den Anschein. Gedanken wanderten durch seinen Kopf, langsam, aber flüchtig. Erinnerungen und Assoziationen, Szenen und Wörter, alles in einem nebelhaften Durcheinander. Er ließ es geschehen. Seine Yogalehrerin hatte versucht, ihm beizubringen, die Gedanken kommen und gehen zu lassen wie Wolken, die über einen frühen Vormittagshimmel ziehen. Er hatte nie begriffen, wie sie das gemeint hatte, aber plötzlich geschah es. Und sachte glitt er durch die Jahre zurück in seine Kindheit, wie es oft geschieht, wenn man seinen Gedanken freien Lauf lässt. Der Morgen und das Schlafzimmer verblassten, bis nur noch der Duft eines bekannten Atems übrig blieb. Ein süßlicher Atem, muffig, wie der Atem aller Stofftiere. Die warme Luft beim Ausatmen, die aus dem Magen kommt, trägt Partikelchen der Wattefüllung herauf. Aus Teddys Mund kam ein muffiger, lauer Duft mit einem Anflug von Honig und Gras, in dem Erik sich geborgen fühlte. Wenn er aus einem Albtraum hochschreckte, konnte er die wenigen Schritte durchs Zimmer laufen und zu Teddy ins Bett kriechen, wo sein Atem auf dem Kopfkissen wartete, und die Gespenster und Dämonen, die Erik heimgesucht hatten, lösten sich auf. Oder im Klassenzimmer, wenn Teddy sich umdrehte und ihm etwas zuflüsterte und Erik spürte seinen Atem aus wenigen Millimetern Abstand, dann standen sie zu zweit gegen die Welt. Alleinsein macht stark, aber zu zweit ist man stärker. In der Zeit ihres Heranwachsens wünschte Erik Beer ständig, seinem Zwillingsbruder näher zu kommen. Die Nähe zu Teddy bedeutete ihm etwas, gab ihm die Kraft, sich von Mama zu befreien und den Mut, gegen Papa zu revoltieren. Doch mit jedem Jahr, das verging, wurde Teddy abweisender. Vielleicht hatten deswegen die Augenblicke physischer Nähe zu seinem Zwilling all diese Jahre überlebt. Der Atem natürlich. Aber auch wie sie abends den Bauch des anderen als Kopfkissen benutzt hatten und wie sie das Gefühl, Teil eines anderen zu sein, gegen die Wirklichkeit geschützt hatte, die draußen auf der Hillville Road lauerte. Sie massierten einander, bevor sie einschliefen, fest,
oder mit leichten Fingerspitzen. Sogar die Ringkämpfe, die Teddy immer gewann, weil er der Stärkere war, hinterließen ein Gefühl heilsamer Nähe, trotz der blauen Flecken und ausgerissenen Fellflusen. Erik liebte seinen Zwilling. Er hat ihn gebraucht. Ihn mehr geliebt und gebraucht als jemand anderen auf der ganzen Welt. Eriks komplizierte Jugendjahre waren im Licht von Teddys Verrat zu sehen. Jenem Verrat, von dem keiner von beiden genau sagen konnte, wann er begonnen hatte. Es war kein offener Konflikt. Teddy verschwand Schritt für Schritt in seiner eigenen Welt, voll sonderbarer Ideen, über die Rechenschaft abzulegen, er sich weigerte. Es tat weh, ausgesperrt zu werden. Bei seinen Versuchen, die Einsamkeit, in die er sich abgeschoben fühlte und die er mehr fürchtete als alles andere, zu kompensieren, suchte er Nähe in Kreisen, in denen es Gemeinsamkeit nur im Austausch gegen Leistung gab. Erik liebte Teddy. Er erfüllte Teddy jeden Wunsch. Das einzige Problem war, dass Teddy ihn so selten um etwas bat. Aber wenn es geschah, war es ein großes Glück. Wie sonderbar Teddys Wunsch auch war, Erik erfüllte ihn. Dann hatte er das Gefühl, als hätte er Woche für Woche vor einem verrammelten Haus in der Kälte gestanden und plötzlich öffnete jemand die Tür und bat ihn herein an das wärmende Kaminfeuer. Wie nach Hause kommen, sich geborgen fühlen, sich keine Sorgen mehr machen. Wann bemerkte Erik zum ersten Mal, dass irgendetwas mit Teddy nicht stimmte? Die Frage kann man auf zweierlei Art beantworten. Die erste Antwort ist: nie. Die zweite Antwort ist: im selben Augenblick, als sie zur Schule kamen und Erik die Möglichkeit hatte, seinen Zwillingsbruder mit anderen zu vergleichen. Aber da er es unterließ, die seltsame Art des Bruders als richtig oder falsch zu bewerten, ging das Leben weiter. Manchmal wurde es absurd. In ihren Jugendjahren geschah es nicht selten, dass Teddy Sachen sagte oder tat, die ganz offensichtlich sonderbar waren. Erik verteidigte ihn, indem er sich weigerte, auf die Sonderbarkeiten zu reagieren, und die Brüder wirkten zusammen wie veritable Verrückte. Erik wusste nicht, was geschehen würde, wenn man offen aussprach, dass etwas nicht in Ordnung war, und der Gedanke erschreckte ihn. Blum Boxer war ein Fundamentalist, konservativ an der Grenze zum Reaktionären in allen Lebensfragen, außer den politischen, in denen er sich liberal gab. Teddy Bears Eigenheiten nahmen zu, je älter er wurde, und irritierten Boxer immer mehr. Edda Nashorns Verständnis für Teddy wurde nur noch von ihrer Neigung, alles zu harmonisieren, übertroffen.
»Das kann ich nicht essen«,
sagte Teddy eines Abends plötzlich, als sie um den Küchentisch saßen. Die Zwillinge waren gerade 14 geworden und gingen in die 8. Klasse. Die letzten Wochen der Sommerferien hatten sie im Segellager in Hillevi verbracht. Seit sie wieder zu Hause waren und die Familie wieder in Emberville vereint war, hatte Blum Boxer sein Bestes getan, so zu tun, als sei alles in Ordnung. Er bildete sich ein, dass Teddy in diesem Sommer eine magische Metamorphose durchgemacht hatte und dass nun endlich alles gut werden würde. Jetzt war er verzweifelt. Das hatte nichts mit dem Essen zu tun. Der Gedanke, dass sie ein weiteres Jahr mit Teddys Unberechenbarkeit und seinen zwanghaften Vorstellungen leben mussten, war ihm unerträglich. Als Teddy seinen Teller von sich schob und verlegen auf den Tisch guckte, platzte Blum Boxer der Kragen. Mit verhaltenem Zorn murmelte er:
»Du kannst das nicht essen?«
»Papa«, sagte Teddy, der genau wie Erik spürte, wie wütend der Vater war, »ich meine es nicht böse. Ich kann einfach nicht. Das sind Tomatensalsa, Kartoffelgratin und Kalbsfilet«, erklärte Boxer. »Deine Mutter hat Stunden damit verbracht, das Essen zuzubereiten, das du früher hunderte von Malen gern gegessen hast.«
»Na ja«, widersprach Edda Nashorn, »ganz so oft vielleicht nicht.«
»Und jetzt soll es plötzlich nicht mehr passen?«
Wütend starrte Boxer Teddy an.
»Wenn er es nicht möchte, dann muss er doch nicht«, mischte Erik sich ein. »Er hat doch schon Salsa und Gratin gegessen. Vielleicht ist er satt?«
»Damit hat das nichts zu tun«, sagte Teddy.
»Aha«,
donnerte Blum.
»Womit hat es dann zu tun?«
»Es ist nicht recht, ein Kalb umzubringen«,
Teddy flüsterte fast. Boxer schlug mit der Tatze auf den Tisch und sprang auf, einen Finger auf Teddy gerichtet. Er wirkte riesig, als er so dastand und auf sie heruntersah.
»Und was zum Teufel meinst du?«,
brüllte er. Aber im nächsten Augenblick, ehe Teddy antworten konnte, obwohl ihm schon Tränen über die Backen tropften, warf Erik sich auf seinen Vater.
Edda Nashorn kreischte, Blumenboxer schrie auf und stolperte rückwärts ins Wohnzimmer. Erik klammerte sich um seinen Bauch. Es sah aus wie eine verkrampfte Umarmung.
»Aufhören!« rief Erik. »Aufhören!«
Erik pfiff auf das Kalbsfilet und seinen verrückten Bruder. Seit Wochen hatten sich Gefühle der Ohnmacht in ihm aufgestaut, genauso lange wie Blum sich einbildete, dass alles gut werden würde. Und nun machten sie sich gewaltsam und körperlich Luft. Zu Blum Boxers Verteidigung muss gesagt werden, dass er sich nicht handgreiflich von seinem Sohn zu befreien versuchte. Als er sein Gleichgewicht wiedergefunden hatte, blieb er stillstehen, bis Erik losließ. Sie standen einander gegenüber und starrten sich an. Teddy offen aggressiv, der Vater eher erstaunt. Bevor sie etwas sagten, erhob sich Teddy vom Tisch und lief die Treppe hinauf. Erik sah ihm nach.
»Es gibt eine Grenze«, sagte Blum tonlos. »Jetzt ist sie überschritten. Wir schaffen es nicht mehr allein.«
Erik drehte sich wieder um und starrte in die Hundeaugen.
»Deine Liebe sollte grenzenlos sein«,
flüsterte er kaum hörbar.
»Aber das ist sie nie gewesen.«
Dann lief er seinem Zwillingsbruder nach in ihr Zimmer. Emma Kaninchen drehte sich im Bett um. Erik Bär zuckte zusammen und kehrte auf der Stelle in die Gegenwart zurück. Er sah, wie Emma im Schlaf nach der Decke tastete, da sie immer fror, wenn sie auf dem Rücken lag. Sie zog eine der großen weißen Daunendecken über sich und verschwand aus seinem Blickfeld. Tränen flossen aus Eriks Augen, ohne dass er es merkte. Lautlos stand er auf. Vor gut 2 Wochen hatte er sie zuletzt getroffen, aber heute Nacht, nachdem er die Todesliste zurück in das zerknitterte Kuvert gesteckt hatte, hatte er es nicht über sich gebracht, in die Yallas Arch zu fahren. Er wollte Emma unbedingt sehen, ihr vorsichtig im Schlaf über die Stirn streichen. Eigentlich hatte er sich aus dem Schlafzimmer stehlen und leise davonmachen wollen, aber auch das brachte er nicht über sich. Er stand auf und trat an das Bett. Sie drehte den Kopf, ihre Schnurrhaare zitterten im Traum. Sonderbar, dachte er, dass ich mich getraut habe, jemanden wie sie zu lieben. Wieder. Mich wehrlos zu machen, das Risiko einzugehen, schwer verletzt zu werden. Wieder. Nach allem, was mit Teddy passiert ist. Erik betrachtete seine schlafende Frau und lächelte. Sie würde ihn nicht verletzen. Und es war diese Gewissheit, dieser souveräne Gedanke, der ihm geholfen hatte, es zu wagen. Er liebte sie, weil sie liebenswert war und weil er es deutlicher erkannte als jeder andere. Vorsichtig schlich er hinaus und vermied die Diele vor der Türschwelle, die immer knackte. Rasch ging er weiter durch das Wohnzimmer und in den Flur, schaffte es, die Wohnungstür ohne das geringste Geräusch zu öffnen und wieder zu schließen, und ein Augenblick später war er in seinem grauen Volga-Kombi unterwegs. Es existierte eine Todesliste. Sie wurde nicht von den Chauffeuren erstellt. Und Nikolas Taube stand auf der Liste. Die Liste setzte sich aus den Namen und den Daten zusammen, das war alles. An manchen Tagen wurde niemand abgeholt, an anderen Tagen waren es mehr als einer. So war es für den 21. Mai geplant. Das war der Tag, an dem die Chauffeure Nikolas Taube abholen sollten. In 4 Tagen war der 21. Mai. Aber für den Tag stand noch ein weiterer Name auf der Liste. Noch ein Stofftier sollte in 4 Tagen aus dem Leben geholt werden. Teddy Bär.
»Kann ich jetzt nach Hause gehen?«
Marit Schlanges Stimme klang hoffnungsvoll. Erik Bär saß auf einem Barstuhl vor einer Mini-Bartheke. Schlange befand sich direkt auf der Theke. Alle Springergast-Lokale protzten im Augenblick mit dieser Bar. Mittelpunkt der farbexplosiven Lokaleinrichtung und grellbunter Werbeplakate, von denen ein Werbegenie, vielleicht bei Wolle und Wolle angestellt, behauptet hatte, sie stimulierten den Appetit der Käufer. Bär und Schlange hatten sich jeder einen Kaffee und ein Blaubeermuffin gekauft. Um sie herum konkurrierten Keks- und Chipspackungen, Süßigkeiten aller Art in großen Gläsern, Limonadeetiketten und sogar frisches Obst um die Aufmerksamkeit der Kunden. Es roch nach frisch gemahlenem Kaffee und warmen Croissants. Erik hatte die Verabredung ins Springergast auf der Carrera Amiral Pedro, einige Häuserblocks von der Yallas Arch entfernt, verlegt, weil er allein sein wollte mit Schlange. In dieses Lokal kamen selten Gäste.
»Noch nicht«, sagte er. »Ich hab's auch nicht geglaubt«,
seufzte Schlange enttäuscht. Gestern Abend waren alle Pläne über den Haufen geworfen worden. Nachdem Erik Teddys Namen auf der Todesliste entdeckt hatte, ging es nicht mehr nur darum, Emma zu retten. Seine erste Reaktion war ein Schock gewesen. Aber intuitiv hatte Erik erkannt, dass er sich in Schlanges Anwesenheit keine Blöße geben durfte. Deswegen musste er so tun, als hätte nichts weiter als der erwartete Name auf der Liste gestanden. Hätte Erik seinen Gefühlen freien Lauf gelassen, wenn Schlange nicht dabei gewesen wäre? Dann wäre er vermutlich zusammengebrochen.
»Hast du darüber nachgedacht, um was ich dich gebeten habe?« fragte Bea.
»Was?«
»Jemanden vor dem Todesurteil, vor dem baldigen Tod zu retten.«
»Wenn du der Meinung bist, dass ich smart genug bin, mir dazu etwas einfallen zu lassen, dann muss dir auch klar sein, dass ich smart genug bin, zu durchschauen, um was es hier eigentlich geht,«
antwortete Schlange gereizt. Erik zuckte mit den Schultern.
»Das nehme ich mal an,« sagte er.
»Taube hat dein süßes Kaninchen bedroht. Wenn die Chauffeure Taube abholen, holen seine Gorillas dein Kaninchen.«
Erik zuckte zum zweiten Mal mit den Schultern. Es war eine stillschweigende Zustimmung.
»Und?« fragte er. »Was tue ich?«
»Keine Ahnung«,
antwortete Schlange. Seine Stimme klang so desinteressiert, dass es Erik schwerfiel, sich nicht provozieren zu lassen, obwohl genau das die Absicht des Reptils war.
»Vielleicht solltest du die Gorillas schmieren«, schlug der langzüngige Marek vor.
»Die Gorillas schmieren?«
»Ja, zum Teufel, was weiß ich.«
»Du hast im Casino Monokowski gearbeitet. Du hast für Nikolas Taube gearbeitet. Und dann schlägst du mir vor, ich soll seine Gorillas bestechen?«
»Aufrichtig gesagt und mit allem Respekt, ich scheiß drauf, was du tust«,
sagte Schlange. Erik schwieg. »Es muss einen Grund geben«, dachte er. »Schlange will ganz offenbar eine Reaktion aus mir herauskitzeln. Vielleicht«, überlegte er weiter, »hat es mit der Todesliste zu tun. Vielleicht hat Schlange, der ein Gespür für die Schwäche von anderen hat, begriffen, dass etwas im Besprechungszimmer passiert ist. Etwas, das meine Lage verschlechtert hat. Und vielleicht wollte Schlange das durch seine Provokationen herausbekommen.« Sie wussten beide, dass man in einem Machtspiel nie viel Information bekam, und zwischen ihnen war es immer um Macht gegangen. Sie bissen von ihren Muffins ab und grübelten über den nächsten Schachzug nach.
»Meinst du, Tom-Tom kann was machen?« fragte Erik.
»Wie das?«
»Er ist ein verrückter Hund«, stellte Erik fest. »Im tiefsten Innern. Vielleicht könnte er Klartext mit denen reden.«
»Wenn du Gazelle gleich mitschickst, ist es nicht ganz unmöglich«, sagte Schlange.
Sie bissen wieder in ihre Muffins, die genau richtig teigig und schmackhaft waren. Die Gorillas hatten allen Grund, Krähes Berserkerwut zu fürchten. Aber selbst wenn Tom-Tom und Sam zusammen viele Gorillas abschrecken könnten, sie konnten nicht alle abschrecken.
»Wenn ich Taube richtig einschätze«, sagte Schlange, »dann hat er außerdem demjenigen, der beweisen kann, dass er sich um dein Kaninchen gekümmert hat, eine riesige Belohnung versprochen. In irgendeinem langweiligen Büro, irgendwo in der Stadt, sitzt ein Notar und wartet. In der Schublade hat er einen Scheck für den, der ihm Beweise bringt. Und das bedeutet, dass du es nicht nur mit den bekloppten Gorillas zu tun hast, sondern auch mit Preisjägern.«
Erik seufzte. »Klar. So war es. Das hatte er auch erkannt.«
»Und die Chance, den Auftrag unter Dach und Fach zu bringen?« fragte er.
»Du meinst, Taube von der Todesliste zu streichen?«
Erik nickte. Eigentlich wollte er nichts lieber als von Teddy erzählen, aber ein solcher Gefühlsausbruch würde ihm nicht weiterhelfen. Also nickte er erneut.
»Ich weiß es nicht«,
sagte Schlange.
»Wir haben bewiesen, dass es eine Liste gibt. Ich habe gar nicht geglaubt, dass uns das gelingen würde.«
»Ich wusste, dass es eine Liste gibt«, sagte Erik.
»Stimmt doch gar nicht«, sagte Schlange.
»Aber jemanden streichen? Jemanden begnadigen?«
»Unter allen Legenden über die Todesliste«,
antwortete Schlange,
»gibt es welche, die auch davon erzählen. Und dabei denke ich nicht nur an die Geschichte mit dem Fadux.«
Während der Kaffee kalt wurde und Erik seinen eigenen und Schlanges Blaubeermuffin aufaß, erzählte Schlange die Geschichte von Karl Pferd und Admiral Pedro. Karl Pferd war der Held, der vor mehr als 200 Jahren die vier Stadtteile nach einem Jahrhundert voller Bürgerkriege, zufälliger Allianzen und gebrochener Versprechen vereinte. Heute mussten die Schulkinder eine Menge über Karl Pferd lernen. Aber nicht viele wussten, sagte Schlang in einem Ton schwarzer Verachtung, dass Pferd zur Belohnung für seine Taten die Möglichkeit gegeben wurde, jedes Jahr ein Tier von der Todesliste zu begnadigen.
»Nein, warte mal«, protestierte Erik. »Davon habe ich noch nie etwas gehört.«
»Wie gesagt«,
zischte Marek Schlange, irritiert durch die Unterbrechung,
»es handelt sich um Legenden, Mythen. Es gibt nichts Wahres oder Falsches, aber ich verstehe, wenn die Behörden zu verhindern versuchen, dass diese Art Geschichten weiterverbreitet werden. Ich begreife allerdings nicht, was die Ministerien mit der Geschichte von Karl Pferd gewinnen würden.«
Und dann fuhr er fort. Karl Pferd wurde bald klar, dass die Möglichkeit, jemanden zu begnadigen, im Machtspiel zwischen den leitenden Tieren der vier Stadtteile eingesetzt werden konnte. Karl führte eine neue Tradition ein. Eine kleine ausgewählte Gruppe Richter, Generäle, hohe Politiker und der eine oder andere wirklich bedeutungsvolle Gutsherr durften jedes Jahr über eines der Tiere auf der Todesliste abstimmen. Das Tier, das die meisten Stimmen bekam, wurde gestrichen, und alle, die damit befasst waren, konnten das Gefühl von Macht, Macht über Leben und Tod, genießen. Eine Macht, die sogar noch größer war als jene, die sie vor der Vereinigung der Stadtteile gehabt hatten. Alles funktionierte genau nach Karls Plan, bis zu dem Jahr, als Richter David Eule und Admiral Pedro auf der Todesliste standen. Der Admiral hatte lange den Oberbefehl über die ziemlich bedeutungslose Flotte in Hillevi gehabt, aber er war noch jung. Und dass sein Name auf der Todesliste auftauchte, war eine vollkommene Überraschung, sowohl für ihn wie für alle anderen. Pedro geriet in Panik. Er reichte seinen Abschied von der Flotte ein und widmete seine ganze Zeit dem Versuch, die stimmberechtigten hohen Tiere zu überreden, für ihn zu votieren. Als der Tag kam, an dem die Begnadigung verkündet wurde, stellte sich jedoch heraus, dass Richter David Eule trotzdem mehr Stimmen bekommen hatte als der ehemalige Admiral Pedro. Pedro tobte. Er verlangte, Karl Pferd zu treffen. Karl bewilligte ihm eine Audienz und bedauerte die Entscheidung, erklärte jedoch, dass er nichts dagegen unternehmen könnte. Das Urteil war gefallen. Das Tier, das begnadigt werden sollte, war David Eule. So war es bestimmt worden. »Warum konnte Karl sie nicht beide begnadigen?«, fragte Pedro. Karl Pferd seufzte schwer. Es war unmöglich.
»Warum war es unmöglich?«
fragte Erik Bär mit viel zu lauter Stimme.
»Es war eben unmöglich«,
wiederholte Marek Schlange, erneut verärgert über die Unterbrechung. Nun, der ehemalige Admiral Pedro traf die für ihn einzig logische Entscheidung, die er unter diesen Umständen treffen konnte. Direkt von der Audienz bei Karl Pferd marschierte er mit militärischen Schritten zu David Eule und schlug dem Richter mit einem Säbel den Kopf ab. Dann trug er den Kopf in den Wald und vergrub ihn. Auf diese Weise, dachte Pedro, würden sie den begnadigen, der die zweitmeisten Stimmen bekommen hatte. Aber da täuschte sich der ehemalige Admiral Pedro. Stattdessen wurde Karl Pferd mit sofortiger Wirkung die Möglichkeit genommen, Tiere zu begnadigen.
»Von wem genommen?«, fragte Erik.
»Das erzählt die Geschichte nicht«, sagte Schlange. »Die Todesliste wurde für geheim erklärt. Niemand erfuhr mehr im Voraus, wer darauf stand. Und nach 100 Jahren wussten wir nicht einmal mehr, ob die Liste überhaupt existiert. Und seitdem werden die Tiere auf der Todesliste von Kutschern, nunmehr Chauffeuren, abgeholt.«
Marek Schlange verstummte. Nach einer ganzen Weile sagte Erik,
»Die Geschichte deutet jedenfalls darauf hin, dass jemand bestimmt, welches Tier auf die Liste kommt. Und damit muss es auch die Möglichkeit der Einwirkung geben.«
»So kann man es vielleicht sehen.«
Schlange nickte.
»Jetzt gehen wir in die Jallas Arch und entscheiden, wie wir weitermachen«,
sagte Erik. Schlange nickte wieder. Sie glitten vom Barhocker bzw. von der Theke und verließen Springergast. Die Nacht zum 18. Mai verbrachten sie wieder mit Schnaps, Karten und bizarren Einfällen in Sams Wohnung. Rechtzeitig zum Abendsturm wurden die Flaschen entkorkt. Krähe führte eine Kostprobe seiner Geschicklichkeit vor, indem er die Karten mit seinen längsten Fingerfedern mischte. Schlange nahm auf dem Küchentisch Platz und machte sich auf ein letztes Geben bereit, während Sam sich ins Bad verdrückte, um sich vor dem letzten Kartenspiel einen Pillencocktail zu mixen.
Erik zündete Teelichter an und schenkte allen etwas zu trinken ein. TomTom Krähe tat nur so, als würde er sich volllaufen lassen. Wenn es die anderen nicht sahen, schlich er zur Spüle, goss den Wodka aus und ersetzte ihn durch Wasser. Dann krächzte er laut und zum Schein besoffen. In den letzten Tagen hatte er sich seltsam gefühlt, auf eine Art empfindlich, die ihm nicht gefiel, und deshalb wollte er Alkohol meiden. Heute Nacht war er von seinen eigenen Tränen aufgewacht, die ihm über den Schnabel flossen. Er wusste, woher das kam, aber er kämpfte darum, die Erinnerungen in die tiefen Schluchten der Vergessenheit zurückzudrängen. Erik Bär aber wurde betrunkener, als er jemals gewesen war. Er hatte vorgehabt, sich zurückzuhalten, seine betrunkenen Kumpane durch die Nacht zu guiden und sie auf die fahrbaren Bahnen der Assoziationen zurückzuführen, wenn sie in den Graben rutschten. Daraus wurde nun nichts. Als der Schnaps die Oberhand gewann und Erik sich nicht länger gegen die Gefühle wehren konnte, verschwand er zunächst in tiefer Erschöpfung, in der er sich ganz wohl fühlte, da Erschöpfung ihn entschuldigte. »Was konnte er eigentlich tun?«, fragte die Erschöpfung. Er kämpfte gegen den Tod, und den Tod konnte kein Sterblicher besiegen. Obwohl sie eine Todesliste gefunden hatten, erschien es ihnen noch genauso unvorstellbar wie vor einigen Wochen, dass es ihnen gelingen würde, Nikolas Taube das Leben zu retten. Das Einzige, was sie sich verschafft hatten, waren lebensgefährliche Informationen über die Chauffeure und die Liste. Es war von größter Wichtigkeit, dass niemand etwas ausplauderte, stellte Erik bekümmert fest. Es war von äußerster Wichtigkeit, dass diese Idioten um Sam Gazelles Küchentisch das Maul halten konnten.
Eumra, lallte Erik Bär. Wie müklar!
Niemand machte sich die Mühe, sein Gelalle zu verstehen, und das war auch gut so. Die beiden Tiere, die Erik am meisten liebte, wurden vom Tod bedroht, und ihm blieben nur noch 3 Tage, um das zu verhindern. Er tat sich unbegreiflich leid, und er fand es nur rechtens, in Selbstmitleid zu versinken. Aber je mehr er trank, umso schwerer fiel es ihm, die fast apathische Trauer zurückzuhalten. Der Wodka erwärmte ihn. Es ist so ungerecht, dachte er. Es war, als würde ihm eine höhere Macht einen Streich spielen, als ob jemand ihn wirklich leiden sehen wollte und ihn deshalb den Namen seines Bruders auf der Liste hatte entdecken lassen. Malit soll Taube holen, dachte er wütend, und die Wut verjagte die Einsamkeit und machte ihn stark. Malit soll Taube holen, dachte er erneut. Malit soll das Schicksal holen. Erik stand auf. Sein Stuhl kippte um und der Knall ließ die anderen verstummen und aufschauen. Er hatte absolut nichts zu sagen. Er sah sie an, einen nach dem anderen, und war von großer Liebe erfüllt. Sie saßen seinetwegen hier. Sie waren loyal. Sein Bärenherz verwandelte sich in einen Schwamm, schwer von Schnaps und Sentimentalität, und Tränen traten ihm in die Augen. Seine Freunde, seine Getreuen.
»Erik«, sagte TomTom, »was zum Teufel sollen wir jetzt eigentlich machen?«
Erik Bär wandte sich langsam zu ihm um und versuchte vergeblich, den Blick zu fokussieren.
»Ja, also«, wiederholte Krähe, »ich kapier verdammt noch nicht mal, was wir machen sollen.«
»Das Aas«, dachte Erik bestürzt, und alle seine schönen Gefühle verflüchtigten sich. »Zweifelt die große Krähe etwa an meinen Fähigkeiten?«
»Ich finde, wir stellen Noah Kamel an die Wand«, sagte Sam von der Spüle aus.
»Wusch Gazelle Geschirr ab?« Erik blinzelte, um Sam besser zu erkennen.
»Ja, der spülte Geschirr. War das nicht ein bisschen übereifrig?«
»Noah Kamel?«, fragte Schlange. »Er muss die Liste ja von irgendjemandem bekommen haben«, verteidigte sich Sam, der voraussetzte, dass Schlange die Idee nicht gefiel.
»War das Scheißkamel im Ministerium?«, fragte TomTom.
»Du kennst Noah?«, fragte Schlange.
All diese Sätze, die kreuz und quer durch den Raum flogen, verwirrten Erik Bär. Er merkte, dass etwas passieren würde, etwas Wichtiges, aber er wusste nicht was.
»Noah Kamel?«
»Ich und Noah kennen uns«, sagte Sam und fügte zögernd hinzu. »Kann man so sagen?«
»Und das erzählst du uns erst jetzt?«
Marek Schlange schrie fast. Seine Wut kannte keine Grenzen.
»Aber das ist doch gut, oder?«, fragte TomTom.
»Vielleicht reichen 3 Tage«, dachte Erik.
Das war's. Nächste Woche geht's weiter. Auf unserem anderen Kanal, Lauscher Lounge Hörspiel, läuft übrigens gerade die Hörspielserie Drei Mann in einem Boot. Wir freuen uns auf deine Meinung. Rezensiere, kommentiere und empfiehl uns gerne weiter. Wenn du keine unserer anderen Podcast-Veröffentlichungen verpassen willst, abonniere einfach den Kanal Lauscher Lounge, alle Podcasts. Wort drauf.